Hallo und herzlich willkommen beim Darmtalk, dein Podcast zum Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa, präsentiert von der Initiative CD Kompass. Mein Name ist Claudia Fuchs und ich bin Projektleiterin der Selbsthilfeplattform CD Kompass. Der CD Kompass ist eine Initiative der ÖMCCV, der österreichischen Morbus Crohn Colitis Ulcerosa Vereinigung. Aktuelles aus der Welt der Forschung und Wissenschaft, aber auch Geschichten und Erfahrungen von CD-Betroffenen im Alltag mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa sind unsere Themenschwerpunkte hier im Podcast. Expertinnen und Experten aus vielen Bereichen der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen stehen uns hier im Darmtalk als Gesprächspartnerinnen und Partner zur Verfügung. Und das Ganze unter dem Motto offen, ehrlich und ohne Tabus rund um die Erkrankung. Schön, dass ihr uns hört. Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa, die beiden Krankheitsbilder einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, treffen leider auch Kinder und Jugendliche, weil bis zu einem Viertel aller CD-Betroffenen taucht die Erkrankung erstmals bereits vor dem 18. Lebensjahr auf. Von den betroffenen Jugendlichen ist fast die Hälfte unter 10 Jahre alt. Sogar Säuglinge können von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen betroffen sein. Ein wesentlicher Unterschied bei Kindern und Jugendlichen im Vergleich zu erwachsenen CD-Betroffenen ist allerdings, dass eine CD in jungen Jahren die Entwicklung vom Kind bis zum Erwachsenen beeinflussen kann. Es gibt heute gute und wirksame Formen der Therapie. Jedoch ist vor allem eine frühzeitige Diagnosestellung wichtig, damit Wachstum und Entwicklung bestmöglich unterstützt werden können. Worauf muss ich nun als Elternteil achten, wenn mein Kind an langanhaltenden Verdauungsbeschwerden leidet? Wie erfolgt die Diagnose einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung? Welche medizinische Anlaufstelle ist im Fall einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung die richtige? Ist die Erkrankung im Kindesalter gut behandelbar? Und welche Belastungen können dabei auf eine Familie zukommen? Wo kann man sich Hilfe suchen, wenn die Last vielleicht zu groß wird? Darüber sprechen wir in der aktuellen Darmtalk-Episode mit unseren beiden Expertinnen, Privatdozentin Dr. Anna-Maria Schneider und CD-Nurse Sabine Geiersberger. Beide Damen sind an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde in der Abteilung Gastroenterologie und Hepatologie am Uniklinikum Salzburg tätig. Wir wünschen euch gute Unterhaltung. Frau Dr. Schneider, gleich zu Beginn möchte ich Sie gerne fragen, wie macht sich denn eine chronisch entzündliche Darmerkrankung bei Kindern oder Jugendlichen bemerkbar? Beziehungsweise wann sollten Eltern hellhörig werden, wenn ihre Kinder an langanhaltenden Verdauungsbeschwerden leiden?
Ja, guten Tag von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, heute hier zu diesem Thema sprechen zu dürfen. Bauchschmerzen im Kindes- und Jugendalter sind in der Tat einer der häufigsten Gründe, warum Kinderfachärzte aufgesucht werden. Häufig handelt es sich um funktionelle Probleme, das heißt, keine organische Ursache wird im Rahmen der Abklärung gefunden. Es gilt aber jetzt trotzdem eine sorgfältige Abklärung zu machen, um eine chronisch entzündliche Darmerkrankung auszuschließen. Warnsymptome sind vor allem Bauchschmerzen und deren Lokalisation, die nicht rund um den Bauchnabel sind, sondern woanders lokalisiert im Bauch, Durchfälle, Blut im Stuhl, Gewichtsverlust und Mangelernährung. Gleich aber wie bei den Erwachsenen können die Symptome auch oft unspezifisch sein und gerade beim Morbus Crohn braucht es oft eine längere Zeit bis zur Diagnose.
Gibt es jetzt auch Beschwerdebilder oder Symptome außerhalb des Darms, die auf so eine chronisch entzündliche Darmerkrankung bei Kindern hinweisen können?
Auch hier haben wir die extraintestinalen Manifestationen, das heißt, wir haben durchaus immer wieder Erstdiagnosen, die sich zum Beispiel anfangs mit Hautveränderungen präsentieren, Gelenksprobleme, da zum Beispiel die Arthritis, da muss es eigentlich sein, dass man Calprotectin testet oder dass man eine gastroenterologische Abklärung macht, Leberprobleme und eben die Wachstumsstörungen.
Jetzt haben Kinder und Jugendliche in der Langzeitbetreuung ihrer Erkrankung spezielle Bedürfnisse, schon allein deshalb, weil sie Entscheidungen noch nicht selbst treffen können. Wo sind Kinder mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen bzw. CD-ähnlichen Symptomen medizinisch gut aufgehoben?
Also auf jeden Fall würde ich sagen, bei Kinder- und Jugendfachärzten und Fachärztinnen. Das ist ganz, ganz zentral. Die Pubertät per se und die ganze Zeit ist schon vulnerabel genug. Und da haben wir als Kinder- und Jugendfachärzte doch viel Erfahrung damit. Und ich bin nicht dafür, so sehr ich die Transition dann ab dem 18. Lebensjahr schätze, dass Jugendliche bereits von Anfang an in der Erwachsenenwelt behandelt werden. Es ist auch so, dass der Krankheitsverlauf im Kindes- und Jugendalter anders ist. Wir wissen mittlerweile, dass je früher die Erkrankung auftritt, umso ausgeprägter ist sie meistens. Wir waren auch früher sehr zaghaft in den Therapien. Vieles ist weiterhin nicht zugelassen bei Kindern und Erwachsenen. Wir haben aber durch unsere europäische Gemeinschaft an Kinder- und Jugendgastroenterologen haben wir gut belegte Daten, dass wir die Krankheit einfach früh kontrollieren müssen. Wir nennen das dieses Prinzip unter Anführungszeichen Hit Hard and Early, um den Kindern und Jugendlichen eine normale Entwicklung zu ermöglichen. Stichworte sind da eine Therapie, die das Wachstum und die Pubertätsentwicklung fördert. Weiters ist uns ganz, ganz wichtig die Knochengesundheit. In diesem Alter wird der Grundstein gelegt für die spätere Knochengesundheit. Und natürlich möchten wir möglichst wenig Nebenwirkungen haben. Ein anderes Thema, das uns sehr wichtig ist, ist, dass wir eigentlich die ganze Familie betreuen müssen. Wir haben Eltern. Und Eltern wollen immer das Beste für ihr Kind. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich für mich selbst eine Entscheidung treffe, möchte ich eine Operation haben, entschließe ich mich zu rauchen oder nicht zu rauchen, oder ob ich für ein Kind diese Entscheidung treffen muss. Im Wesentlichen müssen eigentlich die Eltern die Gesundheit ihres Kindes uns Ärzten anvertrauen und können selber eher wenig machen. Da spielt auch vor allem die Angst vor Nebenwirkungen von Therapien, welche ich als sehr, sehr groß empfinde, eine erhebliche Rolle. In dem Zusammenhang fällt mir ein, dass natürlich auch die Informationsflut aus Internet und Social Media da auch noch einmal zusätzlich Angst bei den Eltern schürt. Und was anderes, was man auch immer wieder bedenken muss, die Eltern haben auch Schuldgefühle, die aber völlig unberechtigt sind. Es gibt nach wie vor keinen Auslöser, dass Eltern in der Ernährung oder in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit oder so irgendetwas falsch gemacht haben.
Wenn man jetzt an Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa leidet, ist man ja immer wieder mit Kontrollterminen und auch Untersuchungen des Verdauungstraktes konfrontiert. Wie ist das jetzt nun bei Kindern? Gibt es da vielleicht schonendere Methoden oder wie wird zum Beispiel die Darmreinigung für Kinder vereinfacht? Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen?
Leider haben auch wir hier nicht das Wundermittel, sonst hätten wir es in der Erwachsenenwelt schon etabliert und umgesetzt. Auch bei uns muss der Darm leider einfach sauber sein, damit wir genug sehen. Wir machen es so, dass wir eigentlich alle unsere Kinder und Jugendlichen stationär aufnehmen am Vortag, so dass wir auch die Darmreinigung begleiten können. Und gegebenenfalls bei sehr kleinen Kindern, die sich auch absolut weigern, das zu trinken, verwenden wir eine Nasogastralsonde, damit einfach, die ist zwar unangenehm, wenn sie liegt, aber hat den Vorteil, dass sie das nicht selbst trinken müssen, sondern dass wir über diese zeitlich begrenzt gelegte Sonde das Abführmittel verabreichen können.
Frau Geiersberger, Sie als Pflegefachkraft sind in vielen Situationen die Ansprechpartnerin für Kinder und Eltern. Wie schaffen Sie es, hier ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen? Ist das nicht oft recht herausfordernd und verlangt ein besonderes Fingerspitzengefühl?
Die Frage würde ich mit Ja beantworten, durchaus. Ich bin ja quasi als Pflegefachkraft da zusätzliche Stütze zum Arzt und versuche auch da, also das ist jetzt das Stichwort, als zusätzlicher Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Ich versuche, mir Zeit zu nehmen, dem Patienten zuzuhören, also quasi aktiv zuzuhören und einfach ich selbst zu sein. Deshalb alleine ist schon wahnsinnig viel wert und die Patienten, die nehmen das auch in Anspruch. Ich versuche auch zu kommunizieren, eben nicht in medizinischer Fachsprache, sondern in einfacher Ebene. Und wenn irgendwelche Fragen auftreten, versuche ich das nochmal zu erklären. Und es schadet oft nicht, wenn man die Sachen zweimal oder öfter hört. Und gerade bei den Terminen versuchen wir natürlich auch, alle miteinander das Unmögliche möglich zu machen, einfach, dass der Patient die Möglichkeit hat, zu Uhrzeiten zu kommen, die vielleicht nicht ganz üblich sind. Und ich als CED-Nurse, dass ich erreichbar bin und da bin, zusätzlich zum Arzt.
Sind vor allem viele Eltern anfangs mit der Diagnose ihrer Kinder überfordert? Welche Informationen und Hilfestellungen geben Sie da vielleicht gleich zu Beginn, damit sich die Familien besser zurechtfinden in dieser Situation?
Also ganz zu Beginn, da ist eindeutig der Arzt mein Patienten, gell? Also so ganz bei der Diagnosestellung, dieser Blick dem Arzt. Ich schaue eigentlich erst, dass ich mich da ein bisschen später dazu geselle, weil das am Anfang noch zu, das ist am Anfang zu viel für die Patienten. Und dann schaue ich auch wieder, dass ich mir die Zeit nehme, dass ich Fragen beantworte. Und es gibt schon, wir haben eine eigene Schulungsmappe, die wird ausgegeben, schon vom Arzt. Und zusätzlich, wenn nur irgendwelche Fragen sind hinsichtlich Behördengängen oder so, dann drucke ich das aus oder gebe Infobroschüren aus. Und ganz wichtig auch zu Beginn, sage ich immer, auf keinen Fall googeln, sondern auf Seiten wie zum Beispiel CED Kompass nachsehen oder ÖMCCV. Das hat man einfach eine Auskunft, auf die kann man sich verlassen und vor allen Dingen, die macht keine Angst.
Frau Dr. Schneider, noch einmal zu Ihnen. Untersuchungen wie Koloskopien oder MRT sind ja für Kinder natürlich auch irgendwo belastend. Ja? Wie bereiten Sie die jungen Patientinnen da altersgerecht darauf vor, damit man ihnen auch vielleicht die Angst nehmen kann vor so einer Untersuchung?
Das fällt vielleicht zum generellen Aspekt, dass ich mich sehr bemühe, immer die Kinder und Jugendlichen auch psychosozial zu stärken. Ich glaube, das ist neben der medizinischen Therapie der wesentliche Anker, dass man den Kindern und Jugendlichen vermittelt, dass wir sie unterstützen, dass wir möchten, dass sie ein normales Leben führen. Ich sage immer Stichwort gesund mit Medikamenten, aber dass sie natürlich gewisse Herausforderungen zu bewältigen haben. Die würden am liebsten normal wie jeder andere wahrscheinlich fortgehen und sich nicht darum kümmern, habe ich meine Stuhlprobe abgeben, wann muss ich wieder Koloskopie machen, wie ist das alles? Und wir wissen natürlich auch, dass das Selbstwertgefühl leidet, der Beziehungsaufbau, es geht auch gerade da um so wichtige Entscheidungen im Leben, was mache ich für Ausbildung, wo möchte ich mich beruflich orientieren, möchte ins Ausland gehen, geht das mit meiner Erkrankung und so weiter. Und ich glaube, da ist sehr viel, was wir beitragen können und das betrifft auch die Untersuchungen. Ich versuche Ihnen zu vermitteln, dass ich verstehe, dass das nicht angenehm ist und dass niemand schreit, juhu, ich mache eine Endoskopie, aber dass es leider schlicht und ergreifend notwendig ist. Und mein Ansatz ist, dass ich Ihnen von Anfang an eigentlich erkläre, dass das notwendig ist, dass wir das immer wieder machen müssen, dass wir es nie zu oft machen. Wir sind sowieso sind wir schon zurückhaltender als Erwachsene, wir haben keine geregelten Zeitpunkte für Endoskopie, sondern wir machen es immer dann, wenn irgendeine Therapieentscheidung ansteht, vor dem Therapiewechsel, wenn irgendwas ist, was wir uns nicht erklären können. Beispiel, der Patient berichtet, es geht ihm total gut, aber wir haben anhaltend erhöhte Entzündungswerte. Und ich glaube, mit dieser Kommunikation geht's schon ein bisschen leichter. Ich war zuletzt da mit einer Patientin mit im MRT und jeder, der schon MRT gehabt hat, der weiß, wie belastend einfach die Lautstärke ist, es dauert lange und so weiter. Und ich habe die ganze Zeit ihren Fuß gehalten, weil das der einzige Körperteil war, der zugänglich war. Und das schafft sehr viel Ruhe und Vertrauen. Natürlich ist das nicht immer möglich, das ist ganz klar. Aber ich glaube, die offene Gesprächsführung, das Vorbereiten darauf, was erwartet mich bei einer Untersuchung, auch die Dünndarmdarstellung mit einem MRT, das ist ja keine angenehme Untersuchung. Und da muss man, glaube ich, vorher einfach aufklären und nicht, wenn Sie dann in der Erwachsenenradiologie sind, zum ersten Mal hören, was da auf Sie zukommt.
Frau Geiersberger, wenn Sie jetzt merken, dass eine Familie besonders viel Unterstützung braucht, sei es jetzt wegen Ängsten, Schulstress, häufige Fehlzeiten oder der seelischen Belastung, können sich Eltern auch mit diesen Anliegen an Sie wenden oder welche Hilfen können Sie
vermitteln? Ja, natürlich. Erstens, wenn es irgendwelche medizinischen Fragen gibt, habe ich natürlich eher einen Zugang zum Arzt, wie wenn man sagt, man probiert das auf eigene Faust. Also so kann ich das auf alle Fälle mal beantworten. Und das Zweite, es ist tatsächlich so, wenn jemand wirklich mehr Unterstützung braucht, nimmt man sich natürlich auch die Zeit. Und wenn recht Schulstress auftritt, empfiehlt man natürlich, sich dementsprechend psychologische Hilfe zu holen. Oder auch, wenn es in der Schule Probleme gibt, kann man auch mal nach Rücksprache mit dem Arzt soziale Arbeit einschalten. Also da gibt es schon Möglichkeiten, die man in Anspruch nehmen kann. Und die Zeit ist der ausschlaggebende Faktor.
Es ist so, dass gerade Jugendliche wollen oft normal sein und ihre Erkrankungen am liebsten wahrscheinlich verdrängen. Ja, wie gehen Sie mit solchen Situationen um und wie helfen Sie, dass junge Patientinnen auch schrittweise die Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen?
Also schrittweise, das ist jetzt ein gutes Stichwort. Also ich versuche halt immer wieder die Medikamentennamen in den Mund zu nehmen, dass man halt sieht, okay, ich nehme jetzt das und das Medikament und dass das geläufig wird, damit sie auch wissen, was sie eigentlich einnehmen und dementsprechend auch immer wieder wiederholen, was ist das für Krankheit, wie läuft das ab, dass sie auch da ein bisschen sicherer werden. Und was schon auch hilfreich ist, ist, dass sie vielleicht einmal alleine kommen, ohne die Mutter. Also in diese Richtung kann man die Jugendlichen schon unterstützen. Natürlich immer gemeinsam mit Arzt, Diätologie, dass man sie interdisziplinär dann quasi auf die Welt im Erwachsenenleben vorbereitet.
Zum Abschluss eine ganz zentrale Frage an Sie, Frau Dr. Schneider. Welche Therapiemöglichkeiten stehen unseren jüngsten Patientinnen heutzutage zur Verfügung? Verhält es sich hier ähnlich wie bei einer Erwachsenentherapie?
Der gravierende Unterschied zur Erwachsenentherapie ist eigentlich unser Mangel an zugelassenen Medikamenten. Also wir haben aktuell nur die Gruppe der TNF-Alpha-Blocker, also Infliximab und Adalimumab, welche ab 6 Jahren zugelassen sind. Und seit 2025 ist auch Ustekinumab ab 12 Jahren zugelassen. Das heißt aber nicht, dass wir nur diese Medikamente verwenden. Wir verwenden fast alle, die im Erwachsenenbereich außerhalb von Studien gegeben werden in sogenannten Off-Label-Use. Also das heißt, wir klären die Eltern auf, dass sie für diese Indikation nicht zugelassen sind, dass sie aber am Markt sind, dass es genug Forschung zur Sicherheit von diesen Medikamenten gibt und dass wir vor allem in dieser europäischen Gemeinschaft sehr viele Daten sammeln zu Wirksamkeit und Nebenwirkungen von Medikamenten. Diese fehlende Zulassung ist schon dramatisch, wenn man sich denkt, es gibt Medikamente, die sehr sicher sind, wie Vedolizumab, die seit 12 Jahren bei Erwachsenen zugelassen sind und im Kindesbereich, das heißt unter 18 Jahren, haben wir da gar keine Möglichkeiten. Was aber schon ein wesentlicher Aspekt ist in unserer Therapie ist die Säule der Ernährungstherapie. Das befürworten wir einfach sehr, weil wir wissen, der Darm kommt zur Ruhe und außerdem werden die Patienten mit allen notwendigen Nährstoffen und Kalorien versorgt. Früher hat es ja nur gegeben diese exklusiv enterale Ernährungstherapie, das heißt, das sind diese Formularnahrungen, die Patienten sagen auch gern Astronautennahrung dazu, die man ja für 6 bis 8 Wochen ausschließlich konsumiert. Das ist nach wie vor in unseren Leitlinien die empfohlene Erstlinientherapie bei Morbus Crohn. Wir wissen aber natürlich, dass das sehr anstrengend ist. Es muss immer die ganze Familie mitmachen, mitmachen im Sinne von unterstützen. Und für uns Ärzte und Pflegepersonal bedeutet das auch einen erhöhten Aufwand. Ich sage immer, es ist leichter, ein Cortisonrezept auszustellen, als die Familie über diese 8 Wochen zu begleiten. Wir glauben aber dran und die Erfolgsrate ist schon, wenn man mal begonnen hat, sehr, sehr hoch. Und das schätzen wir und machen auch weiter. Trotzdem freuen wir uns, dass es da ja immer wieder Adaptationen Interventionen gibt, zum Beispiel diese partielle Ernährungstherapie, das heißt Konzepte wie, man macht 3/4 mit Trinknahrungen, dann die Hälfte mit Trinknahrungen und hat aber schon bestimmtes, unter Anführungszeichen, normales Essen, weil wir das ja auch fördern wollen, dass Essen ja gut ist. Und ein neuester Ansatz sind sicherlich diese sogenannten Whole Food Diets, das heißt, wo man versucht, vollständig auf Trinknahrungen zu verzichten, aber bestimmte Nahrungsmittel, das heißt möglichst nicht verarbeitete Nahrungsmittel zu konsumieren. Da sind jetzt letztes Jahr die ersten Studien dazu herausgekommen. Wir haben Gott sei Dank bei uns im Haus eine sehr engagierte Diätologie, die da auch immer wieder Konzepte entwirft, wie wir das momentan Konzept noch nicht auf Deutsch übersetzt, wie wir das bei uns ein bisschen anpassen können und so auch Möglichkeiten haben, in der Ernährung da sehr viel beizutragen.
Und zum Schluss jetzt, weil wir gerade vom Thema Ernährung sprechen, wie ist so die Erfahrung, machen die Kinder, Jugendlichen und Eltern da ganz gut mit? Schaffen sie es, diese Ernährungsumstellung auch dann tatsächlich in den Alltag zu integrieren?
Kommt immer drauf an. Also ich habe meinen Jugendlichen gehabt, der hat gesagt, er macht diese exklusive Ernährungstherapie stationär bei uns und er hat sich am Abend dann eine Pizza vom Liver-Service bestellt. Also
verstehst du
so von dem bis, dass ich wirklich auch schon erlebt habe, dass Eltern sagen, der Vater möchte Muskeln aufbauen, die Mutter möchte abnehmen, das Klischee, und die machen da mit im Sinne von Trinknahrungen und so. Und wie gesagt, es geht sehr viel um Aufklärung, es geht sehr viel um Verständnis, es geht viel darum, dass wir die Kinder nicht da irgendwie sinnlos beschränken möchten oder so, sondern dass es wirklich eine effektive Therapie ist. Ich glaube, die Herausforderung ist eher, abgesehen von den Ernährungstherapien, die Ernährung generell, weil das ist natürlich oft ein Ansatz, wo die Eltern das Gefühl haben, da können sie was beitragen. Da sage ich immer, da sind dann wir Ärzte die Anwälte und Anwältinnen der Kinder, dass man da verhindert, dass sie irgendwelche noch mehr Restriktionen, die nicht, wo es keine Daten dazu gibt, die nicht notwendig sind, dass man das nicht noch am Kind ausübt quasi, genau.
Ich möchte mich bei Ihnen beiden für dieses interessante Gespräch bedanken. Es ist natürlich eine große Herausforderung, Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen in dieser Zeit zu begleiten, aber spätestens auch jetzt nach unserem Gespräch bin ich mir sicher, dass Kinder und Jugendliche bei Ihnen hier goldrichtig aufgehoben sind. Alle Informationen zum Thema CED bei Kindern und Jugendlichen findet ihr bei uns auf der Website des CED Kompass. Da haben wir auch ein großes Content-Special schon mit mehreren Podcasts zum Thema, auch mit einem jungen Betroffenen, der aus seinem Leben mit Morbus Crohn erzählt und mittlerweile Mitte 20 mit beiden Beinen voll im Leben steht und seinem Studium jetzt auch im Ausland nachgehen wird. Also einfach vorbeischauen und reinhören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier im Darm-Talk.